Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Was ist los? Was ist los? Kein Shitstorm. Hallo, liebe Nibbler und Nibblerinnen. Herzlich willkommen in der Nabelshow. Ich sitze schon den ganzen Tag gewartet und kein Hauch der Empörung ist über mich hinweggeweht. Kein Shitstorm, nicht mal ein Shitstörmchen, ein Kackwind, eine Flatulenz der Entrüstung, ein Pups der Empörung. Nichts. Das ist also wirklich. Ich muss schon sagen, ihr seid entweder alle sehr, sehr. Ja, also vielleicht seid alles sehr, sehr, sehr nachsichtig, sehr, 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 ja, wie seid ihr eigentlich? Sehr nett. Ihr seid nachsichtig, ihr seid gütig und verzeihend oder ihr habt alle tatsächlich das gleiche Verhältnis zu Fußball wie ich, dass es euch tatsächlich überhaupt nicht berührt, nicht tangiert, dass ich gewissermaßen mal pauschal alle Fußballfans mit der Geisteshaltung eines Donald Trump gleichgesetzt habe. Vielleicht seid ihr ja einfach wirklich alle meiner Meinung und seid also auch, aber und es gibt keine Fußballfans unter euch. Aber andererseits behauptet ja der liebe Gregor etwas anderes.
Ich habe gehört, dass es unter den Nibblern Unruhe gibt, weil du weißt ja, die Nibbler sind ja auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft. Und da soll es schon eine Fußballfraktion geben. Und bisher haben die dich immer gefeiert mit dem Namen Dios Mios Fußballgott. Aber das wankt ein bisschen. Ich habe es nur gehört.
Dios Mios, jawohl. Das glaube ich ja nicht. Das glaube ich ja nicht. Ehrlich, gibt es hier eine Fraktion? Ich finde das ein bisschen unheimlich, dass es eine Fraktion unter meinen Hörern gibt. Also, ich weiß nicht. Das ist ja so, als ob es da eine... was für Fraktionen gibt es denn dann noch? So die Realos und die Schizos und die... Weiß ich gar nicht. Was für Fraktionen gibt es denn so üblicherweise in Gruppierungen, wo es üblicherweise Fraktionen gibt? Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas Abfälliges über, sagen wir, Buttermilch sage, was ich jetzt nicht tue, weil ich Buttermilch sehr gerne mag, aber vielleicht vergrätze ich ja dann damit die Haarmilchfraktion oder die Hafer- oder Mandelmilchfraktion unter den Nibblern. Nach sich ziehen Dinge und so. Ich möchte aber nochmal klarstellen, ich habe jetzt ja auch nochmal erfahren, meine Mutter hat mir das gerade vorhin erzählt. Nachrichten. Ich habe mich ja nicht mehr mit Fußball beschäftigt seitdem. Ich bin der Sache treu geblieben. Nicht so sehr meine Eltern. Die sind nach wie vor interessiert, was so in der Welt passiert, auch in der Welt des Fußballs. Meine Mutter hat mir berichtet, und das muss ich dann ganz ehrlich auch wohlwollend zur Kenntnis nehmen, dass nach dem 7:1, nach dem Spiel Deutschland gegen Curaçao, die Spieler, und zwar beider Mannschaften zusammen, einen Gebetskreis gebildet haben. Das finde ich so einen Gebetskreis ja an und für sich irgendwie eine irritierende Sache, aber es ist einfach, weil ich ja nicht bete. Aber so als Geste, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das toll. Das ist was, was mich dann wirklich wieder sehr versöhnt mit der ganzen Angelegenheit, dass die beiden Mannschaften und ich weiß nicht, ich weiß echt nicht mehr genau, was ich alles gesagt habe, aber es war mir ja auch so schon aufgefallen, und ich hoffe mal, dass ich das gestern auch schon gesagt habe, in der letzten Aufnahme, es war mir ja auch schon aufgefallen, dass dieses Spiel insgesamt sehr fair ablief. Die Spieler haben alle sehr fair gespielt, sowohl von deutscher Seite als auch von Curaçao-Seite, soweit ich das jetzt gesehen und nicht verschlafen habe, aber allein die Tatsache, dass es da keine roten Karten gab, und das hätte ich ja mitgekriegt, das ist so einiges. Aber auch von dem, was ich gesehen habe, einfach auch schon, wie sich am Anfang die Spieler begrüßt haben. Ich habe auch noch mitbekommen, wie sie sich am Ende des Spiels begegnet sind. Das war Fairness. Das war sportlich. So wie sportlich im Sinn. So wie sportlich als Begriff verwendet werden sollte. Das finde ich gut. Das finde ich einfach gut. So finde ich, ja. Und ich weiß, 7:1, das ist, was ich sagen wollte. Nur für den Fall, dass euch das sauer aufgestoßen ist. Ich verstehe nach wie vor, dass man 7:1 spielt, dass man die Gelegenheit nicht verstreichen lässt, als Mannschaft, als Spieler 7 Tore in einem Spiel zu machen, wenn man das einfach kann, auch wenn der Gegner damit vom Platz geputzt und platt gemacht wird und das unter normalen Umständen halt einem irgendwie sauer aufstoßen würde, wenn ein Starker einen Schwachen einfach fertig macht. Das ist jetzt unter Sportlern nicht das Äquivalent von Donald Trump. Das Ganze zu feiern, das wäre meiner Meinung nach eher die Geisteshaltung eines Donald Trumps. Aber auch das ist unter Sportlern ja doch eher normal. Also unter Sportlern, ist unter Sportfans eher normal. Man feiert eben, dass man den Gegner fertig gemacht hat, dass man sie platt gemacht hat. Mein Gott, ja, und ich gebe es zu, auch ich habe schon bei Fußballspielen, die mit solchen Ergebnissen geglänzt haben, gefeiert, dass die deutsche Mannschaft ich erinnere mich an ein 6:0. Es kann sein, dass es falsch ist, aber war da nicht irgendwas bei 2002? Nun, ich habe das auch gefeiert und habe mich gefreut, dass die andere Mannschaft platt gemacht worden ist. Ja, ich gebe es zu. Ich habe aber auch schon im Kindergarten mich gefreut, wenn das dicke unsportliche Kind aktiv auf die Fresse gefallen ist. Ich war damals das dünne unsportliche Kind. Heute nicht mehr. Also das erste nicht mehr. Da habe ich mich auch gefreut als Kindergartenkind. Ne? Das möchte ich jetzt mal so stehen lassen. Nun habe ich nicht nur alle Sportfans mit Donald Trump gleichgesetzt, sondern mit Kindergartenkindern. Tut mir leid, wenn meine Entschuldigung, die keine war, ich habe mich nicht dafür entschuldigt, sondern die Richtigstellung das Ganze nur noch schlimmer gemacht hat. Was soll ich sagen? Vielleicht einfach das Thema wechseln. Wir haben gekniffelt. Das andere sportliche Ereignis, das andere sportliche Großereignis. Ganz ehrlich, was immer ich von der WM auch halten mag und die Spiele selber, das war ja auch schon immer ein ganz großer Unterschied zwischen den Spielen selber und der FIFA als Veranstalter. Da sollte man Unterschiede ziehen können und auch wollen. Aber ganz ehrlich, was man immer von der FIFA-Weltmeisterschaft, der FIFA, dem Fußball oder was auch immer dem Ganzen als Sport hält, diesen 22. Kämpfen, könnte man das so sagen? Boah, wir haben einen Neumond, sehe ich gerade. Oh, wie geil. Ich mag ja Vollmond lieber, wenn ich hier abends nochmal in den Garten gehe. Aber so eine dünne Mondsichel ist toll. Sieht man auch. Das sehe ich nicht mehr so oft, weil ich einfach den Mond nicht mehr so häufig sehe in Köln. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ach, sieht das klasse aus. Ja, also was immer ich von Fußball halte, gegen die Käfigkämpfe von Donald Trumps Geburtstagsfeier ist das zivilisiert. Das ist das Golf barbarisch dagegen. Nein, also das ist gegen die Käfigkämpfe ist so eine Fußball-WM wie ein Bridge-Turnier unter britischen Adligen in Blessington Hall mit Lord Festus Profortus und seiner Duchess Priscilla. Ich habe versucht, mir irgendwas davon anzuschauen. Mir ist kotzübel geworden. Diese Veranstaltung, diese Geschmacklosigkeit solcher Kämpfe, Käfigkämpfe, ein Präsident, der zu seinem Geburtstag Käfigkämpfe organisieren lässt, wo sich die Leute die Fressen blutig schlagen. Die Bilder, die ich gesehen habe, dieser Kämpfer, die sich die Visagen zu Klump geschlagen haben, da fehlt eigentlich, da fehlt nichts mehr. Also das sind wir, also der Vergleich mit Commodus und anderen Cäsaren, Commodus doch auch, ehrlich gesagt, Leute, nur weil ihr wegen Gladiator, weil ihr euch wegen dem zweiten Gladiator jetzt an den ersten erinnert, und da hieß doch der Kaiser Commodus. Die waren alle so. Es gab nur sehr wenig römische Imperatoren oder überhaupt römische Bürger in der gesamten Antike, von der Zeit der Republik bis zum Ende des Kaiserreichs, die sich nicht daran aufgegeilt haben, wenn sich in der Arena, im Zirkus, ob das der Circus Maximus, das Kolosseum oder eine kleine Arena irgendwo in der Pampa, in der Provinz war, wenn sich dort die Gladiatoren gegenseitig zu Klump geschlagen haben, blutig geschlagen haben, massakriert und zermetzelt und verstümmelt haben. Und die Leute saßen in den Rängen, so wie die Zuschauer bei Donald Trumps Geburtstag, und haben gejohlt und gegrölt und gebrüllt. Und da ist von der noblen Antike damals so wenig zu spüren gewesen wie, naja, also wie heute von, wer ist das? Nee. Wir haben gekniffelt, das andere sportliche Ereignis. Ich habe ja von einer Kniffel-Weltmeisterschaft geträumt. Und nun haben wir es getan, wir haben in einem unserer Spielesammlung tatsächlich ein Kniffelbecher mit einem Rest an Würfeln gefunden. Die wurden dann aufgestockt, der fünfte Würfel, dafür musste der CSU-Würfel herhalten, den ich vor einer Weile hier mal besprochen hatte. Also wenn man einen Sechser-Pasch gewürfelt hat oder einen Sechser-Kniffel, dann war eine der Sechsen die CSU. Aber was anderes ist man in Bayern auch gewohnt. CSU immer höchste Punktzahl. Das ist möglicherweise nicht mehr sehr lange so, aber traditionsgemäß, ja, ist Bayern ohne die CSU. Ich habe neulich einen interessanten Podcast auf ARD Sounds gehört, wie die CSU eigentlich entstanden ist, die Geschichte der CSU. Höchst, höchst interessant, muss ich sagen. Wie war es wirklich, wie die CSU Bayern neu erfunden hat oder irgend sowas ähnliches, so einen ähnlichen Titel. Ich werde es auch nicht mehr raussuchen und verlinken, das müsst ihr selber machen, wenn euch das interessiert. Es ist hochinteressant, wirklich hochinteressant. Nach dem Krieg hätte es beinahe eine Royalistenpartei gegeben, die das Königreich Bayern wieder auferstehen lassen wollte. Der bayerische Freistaat war in Gefahr. Aber allerdings haben da die Amerikaner das ganz schnell unterbunden. Sowas wollten sie nicht haben. Das sollte dann doch demokratisch sein. Freistaat ist ja nichts anderes als altertümliche Wort für Republik. Also Freistaat Bayern, was immer man sich so drunter vorstellt, wenn man nicht weiß, was das ist. Das ist eigentlich nichts weiter als es gibt noch eine Republik. So, es gibt ja noch mehrere in Deutschland, die einfach historisch gesehen, ich glaube, müsste Bayern eins der ersten deutschen Länder gewesen sein. Das war ja keine deutsche Nation. Das waren ja alles zerschnippelte einzelne kleine Staaten. Das müsste eine der ersten Länder gewesen sein, die sich von ihrem König, von ihrem Königreich, vom Königtum verabschiedet haben, den König abgeschafft haben. Obwohl das Haus von Bayern gibt es ja heute noch. Ich habe den den Herrn Ludwig, Prinz von Bayern, neulich noch im Radio gehört. Klingt sehr vernünftig, der Mann. Meine Mutter meint, ja, den sieht man häufiger mal im Fernsehen. Wirkt eher wie so ein sehr bodenständiger Ökobauer. Ja, der Herr von Bayern. Der wurde auch im Radio mit Herr von Bayern angeredet. Das klingt komisch. Er hat dann unwillkürlich gelacht, aber wahrscheinlich hat er es zum einen nicht gehört, weil wir ja auf der anderen Seite vom Radio saßen, und zum anderen wird das gewohnt gewesen sein. Was wollte ich denn jetzt sagen? Freistaat Bayern, wie komme ich denn da hin? Ach ja, der CSU-Würfel. Ja, CSU stand ja überall drauf. CSU stand auf allen Spielkarten hinten drauf. Was anderes kannte ich auch als Kind nicht. CSU stand auf Kugelschreibern, auf Spielkarten. CSU war allgegenwärtig. Bei dem Kniffelspiel war jetzt also auch wieder die CSU mit im Spiel. Also wir haben erstmal rausfinden müssen, wie man Kniffel eigentlich. Entschuldigung, zu viel Käse gegessen zum Abendessen. Eigentlich sollte ich das nicht abends. Aber nun ja. Wir wussten gar nicht mehr, wie das geht. Angeblich hatten meine Eltern das schon mal gespielt, zumindest war auf den Spielplänen, auf den Spielkarten, die wir in dem Spiel gefunden haben, die schon beschriftet waren, auch der Name Opa gestanden. Da es nur einen Opa bei uns hier im Haus gibt, nehme ich mal an, dass es mein Vater gewesen ist, der dann auch folgerichtig diesmal seinen Spielzettel wieder mit Opa beschriftet hat. Dabei sind gar keine Enkel heute da. Ich habe das, aber das ist das Selbstverständnis, hat er gesagt. Er sieht sich selbst als Opa, und diese Identität muss auch beim Kniffeln beibehalten werden, solange ich ihn nicht mit Opa anreden muss. Was manchmal auch meine Schwester macht das. Die redet ihre Eltern mit Opa und Oma an, weil halt die Kinder. Das finde ich. Ich finde das heute so unangenehm, und es ist erst klar geworden, dass das ja früher bei uns auch so war. Da wurden auch die Großeltern auch von unseren Eltern mit Opa und Oma angeredet. Oder auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Wie war denn das? Eigentlich nicht. Eigentlich hat mein Vater seine Eltern mit Mama und Papa angeredet, und das hat mich immer total irritiert. Wieso? Die sind doch nicht Mama und Papa. Ihr seid das doch, bis mir das dann mal die genaueren Umstände klar gemacht wurden und mich das verwirrt hat, dass die ja also Namen haben, dass die Oma Maria eigentlich Maria hieß. Wie? Und die heißt doch Oma Maria. Und dass der Opa Hans Hans hieß. Wie? Hans, einfach nur, aber der heißt doch Opa Hans. Nein, der heißt nicht nur Hans, der heißt Hans Emil Tönnes Paul. Und das fand ich spannend als Kind, dass man so heißen konnte. Ich habe leider keinen zweiten Namen. Ich hätte ja gerne nach meinen beiden Großvätern, vielleicht lasse ich das irgendwann noch mal eintragen. Und dann wäre ich Felix Hans Hugo Herzog. Das ist doch ein Name. Damit kann man Bundespräsident werden. Aber das wird ja der Herr Gerkeling. Ich habe schon unterschrieben bei der Petition. Macht ihr das doch auch mal. Schaden kann es nicht. Und ganz ehrlich, so schlecht kann der uns nicht repräsentieren. Ich bin sicher, der Kerkeling, der hat das drauf. Also, wenn ich mir jemanden vorstellen kann, dem ich das zutraue unter den deutschen Prominenten, da fallen mir jetzt so aus der Branche, aus der er kommt, ehrlich gesagt, ist also auf Anhieb nicht viele ein. Na egal, was wollte ich denn? Kniffel. Wo ist mir neulich Kniffel begegnet? Bei Edgar Wallace, bei dem Gorilla von Soho, den wir im Sumpf besprochen haben. Das ist ja der Gorilla von Soho, falls ihr die Besprechung im Sumpf nicht gehört habt, ist eigentlich kein echter Edgar Wallace-Film. Es ist zwar ein echter offizieller Edgar Wallace-Film, aber die Geschichte ist keine Edgar Wallace-Geschichte, denn das basiert nicht auf einem Edgar Wallace-Roman, sondern das ist ein nahezu 1:1 oder sagen wir mal 1:0,9 Remake des Films Die Toten Augen von London. Einer von den alten Schwarz-Weiß-Filmen und wirklich ein verdammt guter Film, sogar dafür, dass das ein Edgar Wallace-Film ist, wo verdammt gut. Der ist gut, wenn man ihn an anderen Edgar Wallace-Filmen misst, dann ist es einer der besten. Aber auch so als Krimi ist das ein guter Film. Die Toten Augen von London, nicht der Gorilla von Soho, der definitiv nicht. Im Gorilla von Soho ist es so, dass einer der kleine Gangster und Erpresser Flimmerfred, gespielt von dem großartigen Harry Wüstenhagen, sein sauer verdientes, also sprich erpresstes Geld in einem finsteren Nachtclub, so einer Kellerkneipe beim Roulette verspielt. So richtig Roulette-Tisch, aber in so einer schäbigen Kneipe, also so richtig anrüchig, aber ein richtiger Roulette-Tisch, das ist toll. Das ist Unterwelt. Während in der Gorilla von Soho, das Äquivalent zu Flimmerfred, ich will mir merken, Angel oder Sugar? Doch, der hieß Sugar und hatte so einen Wiener Akzent. War halt nicht Harry Wüstenhagen. Und der verspielt dann sein sauer erpresstes Geld in einem Nacktbordell Zeichen-Nachtclub, dem Umstand geschuldet, dass da Ende der 60er die Sexfilme in Deutschland Mode waren, Hausfrauenreport und hast du nicht und so gesehen. Also war dann mitten im Film ein rotes Plüschbordell, in dem überall nackige Modelle standen, ein Männlein, Muskelbepacktest, total absurd, mit einem Tanga und lauter nackigte junge Frauen, die nur vorne im Schritt so ein etwas übergroßes Feigenblatt kleben hatten. Also Ärsche und Titten hat man gesehen. Und zwar nicht so knapp. Und eine ebenso spärlich bekleidete junge Ingrid Steger in ihrem ersten Auftritt. Also das Ganze zwar irgendwie zweifelhaft, aber dann doch von durchaus ansehnlichen Schauwerten. Nur hat das Ganze so an Anrüchigkeit so gar nichts mehr gehabt. Es war einfach irgendwie albern. Und wobei hat dann Sugar, der klein Ganove Sugar, sein sauer verdientes Geld verprasst beim Kniffelspielen. Der hat wirklich mit einem anderen Gast Kniffel an der Theke gespielt und damit das Geld wieder verloren. Kniffel! Also zumindest das Würfelspiel. Aber so vom Hergang, also wir haben mit Würfeln gespielt. Aber so vom Hergang her war es Kniffel. Das ist so dieses, das, ich weiß nicht, ob ihr Kniffel schon mal gespielt habt. Ich muss mir, wie gesagt, selber erstmal die Regeln wieder anschauen. Du musst mit den Würfeln gewisse Zahlenkombinationen, Augenkombinationen finden. Also eine kleine Straße, eine große Straße, Full House, so wie beim Poker. Nur beim Poker hast du keine kleine Straße, sondern soweit ich... Gibt's das beim Poker, dass auch vier Karten in Reihe eine kleine Straße sein können? Soweit ich habe auch schon ewig nicht mehr gepokert. Also eine kleine Straße, große Straße, vier in Reihe, fünf in Reihe, Full House. Und dann, also ich rede jetzt von den Kniffelkombinationen. Dreierpasch, Viererpasch, ein Kniffel, das ist dann ein Fünferpasch. Und oder eben ja die Augen zählen. Ja, Einser, Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer, Sechser zählen. Und man würfelt halt dann dreimal hintereinander und lässt bestimmte Würfel, kann dreimal hintereinander würfeln. Man kann auch direkt an irgendeinem Punkt sagen, nö, das ist gut, was da liegt. Man kann Würfel liegen lassen. Man kann nochmal mit allen würfeln. Es ist so eine Mischung aus Glücksspiel und Taktik, mit dem man versucht, ein möglichst gutes, eine gute Augenkombination, die dann verschieden viele Punkte wert ist. Und das halt dann auch so kombiniert, dass man taktisch vorgeht, welche Punkte man einträgt, was ergibt mehr, was ergibt eine höhere Punktzahl, was hatte ich schon mal? Hatte ich schon mal eine Straße, eine kleine Straße, dann kann ich die jetzt nicht mehr nehmen, dann versuche ich beim nächsten Würfeln eher auf was anderes zu kommen und so weiter. Davon abgesehen ist halt Kniffel doch etwas enorm Biederes. Kniffel, das erinnert mich so an Partykeller aus den 70ern oder die 70er. Das, in den 80ern gab es da schon nicht mehr so richtig Partykeller. Also die Biederen mit Bar und so Wagenrad irgendwo an der Wand oder der Decke und so eine verräucherte Bar in einem Reihenhauskeller. Mit Barhockern. Ich war immer sehr neidisch, wenn Freunde sowas hatten, weil wir hatten das nicht. Wir hatten dafür später einen großen Spielekeller, was eigentlich viel besser war. Aber es waren halt keine Bar und kein Barhocker drin. Und so ein Kniffelspiel, das ist bieder. Also dass Sugar sein Geld beim Kniffelspielen, beim Würfelspielen verzockt, das ist einfach nur enttäuschend. Die Unterwelt ist nicht mehr das, was sie mal war. Nackte Ärsche und Kniffelspielen. Wenn Klinger bei Mesh Würfel spielt und die da alle auf dem Boden knien, da geht es dann mehr ab. Da ist das dann wirklich Würfelspiel. Das ist dann wirklich Glücksspiel. Da hat man so das Gefühl, ja, das könnte auch in irgendeiner dunklen Gasse, in irgendeinem Hinterhof, so in den Slums von Toledo stattfinden. Aber in dieser biederen Nackedei-Kneipe. Ja. Aber Kniffel, ja, jetzt haben wir es gespielt. Macht tatsächlich sehr viel Spaß, ist sehr viel herausfordernder, als ich gedacht hätte. Ist ein sehr, sehr simples Spiel. Man braucht ja nicht viel. 5 Würfel und einen Würfelbecher und ein paar Zettel, auf denen man sich das notieren kann. Und das reicht. Das ist also eigentlich das perfekte Reisespiel. Ja. Und ich bin glorreicher Zweiter geworden. Von drei. Also Zweiter von drei. Immerhin. Meine Mutter hat gewonnen. Ich lache deshalb, weil meine Mutter notorisch unehrgeizig bei Gesellschaftsspielen ist. Die spielt normalerweise immer so, dass sie die anderen gewinnen lässt. Das hat sie schon gemacht, als wir noch kleine Kinder waren, wo das dann so mitunter manchmal sehr wichtig ist, dass man das richtige Kind gewinnen lässt, damit es keinen Zornesausbruch kriegt. Das ist, als ob man mit Donald Trump Kniffel spielen würde. So stelle ich mir das in etwa vor. Aber das macht meine Mutter heute immer noch. Und beim Kniffelspielen habe ich jetzt so den Eindruck, vielleicht ist das ein falscher Eindruck, weil es gibt ja Kniffelmeisterschaften, die deutsche Kniffelmeisterschaft. Aber ich habe so das Gefühl, das ist kein sehr kompetitiver Sport. Also man spielt nicht, um die anderen auszustechen. Man beobachtet nicht die Schwächen des anderen oder so. Zumindest so, wie wir das gespielt haben. Wahrscheinlich haben wir es einfach falsch gespielt. Aber man achtet eher so auf die eigene Taktik, wie man bei jedem Zug, wenn man dran ist, so taktisch vorgeht, um das die beste Augenzahl zu erlangen und dann das Blatt folgt, wer weiß. Also der Umstand, dass meine Mutter gewonnen hat, dürfte dafür sprechen, dass das kein sehr kompetitives Spiel ist. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil ich finde es immer noch ein sehr cleveres Taktikspiel. Das ich habe tatsächlich Schwierigkeiten mit Würfeln. Das habe ich gemerkt, wenn wir Siedler spielen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich sehe 2 Würfel und ich brauche einen Moment, bis ich diese Zahlen richtig zusammenzähle. Das ist Grundschulmathematik. Es ist ganz komisch. Ich schaue drauf und ich nenne die falsche Zahl. Ich schaue drauf und sage 9. Ach nee, 10. Was ist das? 8? Nee, es ist, als ob wir alle zu kurzsichtig sind, auf die Würfel zu schauen, weil es geht nicht nur mir so. Es geht auch noch irgendjemand anders in der Familie ist so. Ich weiß auch nicht, wer. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe da früher nie Probleme mit gehabt. Ich schaue auf Würfel und kann und tu mir schwer, sie zusammenzuzählen. Keine Ahnung, ob da irgendwas bei mir im Oberstübchen kaputt gegangen ist oder ob ich einfach nur zu alt bin oder ob das auch eine Übungssache ist, wenn man Würfel nicht mehr addieren kann. Aber das habe ich beim Kniffeln jetzt wiederum nicht, weil man ja hier da die Augen nicht zusammenzählt, sondern sie nur kombiniert. Also, ja. Also, das ist mein Würfelspiel. Ich hatte neulich irgendwo die Zahl 14 im Kopf. Weil weißer Stoff mit blauen Blümchen. Vielleicht irgendein Schlüpfer oder sowas. Oh, 14. Weil Synästhesie. Das ist tatsächlich. Naja, okay. In dem Sinne, shitstormt mich nicht, Fußballfraktion, oder macht's. Es ist schon echt, glaube ich, ein halbes Jahr lang oder so her, dass jemand einen Kommentar geschrieben hat. Aber ehrlich gesagt, einen Kack-Kommentar will ich auch nicht haben. Macht was schreib mir vielleicht was Nettes oder schreib mir auch nichts, ist eigentlich egal. Hört mir weiter zu, vielleicht habe ich auch einfach so viel in letzter Zeit, ich habe es vielleicht übertrieben, so mein Ehrgeiz, jeden Tag irgendwas Kleines rauszuhauen, könnte dazu führen, vielleicht, möglicherweise, dass ihr alle zu dem Zeitpunkt, an dem ich das aufnehme, das ist der Dienstagabend, also zwei Tage nach dem Deutschland-Curaçao-Spiel, überhaupt noch nicht erfahren habt, was ich davon gehalten habe und dementsprechend auch noch überhaupt nicht beleidigt genug gewesen seid, um rechtzeitig zu reagieren. Und jetzt ist es zu spät. Jetzt habt ihr das verpasst für alle Zeiten. Wer möge jetzt reden oder für immer schweigen oder so ähnlich. Das ich war tatsächlich mal auf einer eine Hochzeit, wo im Nachhinein muss ich sagen, ist es doch ja, also gut, dass wir da, dass dieser Satz nicht fiel. Wenn jemand etwas gegen diese Ehe einzuwenden hatte, möge er jetzt reden oder immer schweigen. Aber ich gebe zu, wir haben ein bisschen gehofft darauf, dass dieser Satz fällt. Und um dann wenigstens laut von uns zu geben. Es ist schon sehr lange her, weil wir etwas gegen diese Ehe hatten. Wir waren nicht sehr nett. Das ist wirklich lange her. Im Nachhinein bin ich wirklich sehr froh, dass ganz egal, sowas macht man nicht. Das wär ziemlich arschig gewesen von uns. Und so gesehen war es dann okay. Was wollte ich? Wie komme ich jetzt darauf? Keine Ahnung. Ich sehe ein Blaulicht über die Umgehungsstraße fahren. Mit hohem Tempo, aber ohne Sirene. Tja nun, ich hab ja so gar nichts davon. Und die Sonne ist untergegangen und der dünne Mond hinter einer Wolke versteckt. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen so innerlich meinen kleinen Kniffeltriumph. Ich habe den Opa besiegt. Ja, jawohl. Es kommt tatsächlich auch nicht so oft vor, weil sowohl beim Siedlerspielen als auch beim Rommel und Kanaster und sonstigen Spielen ist der Opa nicht sehr leicht zu besiegen. Es ist auch immer schwierig herauszufinden, ist er jetzt gerade hellwach und raffiniert oder schläft und tut nur so oder schläft er gleich im nächsten Moment ein. Man weiß es nie. Und am Ende gewinnt er dann immer. Wie viele Punkte braucht man zum Gewinnen? 10. Ach so, ja, ich habe 11. So, in dem Sinne. Jetzt klettere ich mal hier wieder über den Gartenzaun zurück in den Garten. Schau nach dem Rechten. Schau, ob der Igel vielleicht unterwegs ist. Den habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gesehen bei uns im Garten. Was macht eigentlich der Igel? Wie geht es der Bestie? Keine Ahnung. Hat sich nicht mehr blicken lassen, ist aber angeblich noch Anwohner. Hier irgendwo im Gebüsch am Rand von unserem Garten zieht sich ein langer Streifen Büsche hin, in dem sich scheinbar der Igel seine Welt eingerichtet hat. Da findet er viel zu essen und muss wohl nicht so oft auf freie Flur, wo man ja, wie man weiß, wenn man Igel ist, ein langes Gedächtnis hat, schon mal auf der Wiese liegende Felos stoßen kann. Ich erinnere mich noch daran. Mit Schrecken. Ich lag da und plötzlich hat es an meinem Kopf gegrunzt. Und da war dieses Tier an meinem Kopf. Und meine Eltern, die bis dahin nicht genau wussten, wo ist eigentlich der Felix hingegangen, sehen mich plötzlich mit einem Schrei aus dem nächtlichen Garten aufspringen. Die saßen da auf der Terrasse und waren doch etwas überrascht. Mich plötzlich so überrascht wie ich und wohl auch der Igel. Aber nun ist der Igel, hat sich versteckt, ist wahrscheinlich auch alt geworden. Nun ja, es sei ihm gegönnt. Ich verabschiede mich von euch. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.
eine Produktion des Podcast-Imperiums.